MDR aktuell.
Flackert da gerade plötzlich eine kleine Hoffnung auf ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine? Das könnte man glatt denken, wenn man hört, was da aus dem Kreml kommt. Präsident Wladimir Putin spricht erstmals von einem möglichen Ende des Krieges. Er neige sich dem Ende zu und er sei bereit, mit Europa zu sprechen. Und Putin hat auch schon eine Idee ins Spiel gebracht, wer da der Vermittler sein könnte. Wortwörtlich hat er gesagt, Zitat, persönlich würde ich, wenn es darauf ankäme, den ehemaligen Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Schröder, vorziehen. Zitat Ende. Ein Ende des Krieges in der Ukraine, auch durch Gerhard Schröder, das dürfen die wenigsten auf ihrer Bingo-Karte für 2026 gehabt haben. Aber wie realistisch ist das und wie glaubwürdig ist Putin da gerade überhaupt? Ich habe darüber gesprochen mit der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie sitzt im Europaparlament und ist dort Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Frau Zimmermann, wie schätzen Sie Putins Aussage ein?
Das Angebot sozusagen oder die Überlegung, Herrn Schröder als Vermittler einzusetzen, ist natürlich eine Überraschung dahingehend, dass Putin ja nicht wirklich an Gesprächen interessiert ist. Sonst würde er die Europäer einladen oder die Amerikaner bitten oder wen auch immer. Und deswegen glaube ich, dass es mehr eine Ente ist, nämlich dahingehend vor allen Dingen wuschig zu machen.
Das wäre jetzt die Frage, wenn es eine Nebelkerze ist, was bezweckt Putin dann mit der?
Ja, ich glaube, man muss es andersrum fragen, warum kommt er jetzt damit? Denn die Frage, sich an einen Tisch zu setzen, haben die Amerikaner vorgeschlagen, hat die Ukraine angeboten, Europa hat angeboten, mit dabei zu sein. Das hat er ja alles abgelehnt. Was bezweckt er damit? Ich glaube, dass er auch ablenken will. Putin hat momentan massiv militärische Probleme. Im 5. Jahr des Krieges ist er nicht im Entferntesten so erfolgreich, wie er geglaubt hat. Bis zu 1000 Tote in der Woche, was auch ein wirtschaftliches Problem wird. Er hat wirtschaftliche Probleme durch die Sanktionen. Also es läuft richtig schlecht für ihn. Und es ist gut möglich, dass er davon ablenken will, weil er weiß, wenn er so etwas in den Raum stellt, dass der Westen dann allgemein in die große Kakophonie verfällt und überlegt, was könnte er damit gemeint haben. Damit gewinnt er auch Zeit.
Aber mal rein praktisch. Wie unterscheidet man denn ein ernst gemeintes Verhandlungsangebot von einem nicht ernst gemeinten?
Das ist eine gute Frage. Gemeintes wäre, wenn er sich an die Amerikaner oder Europäer wenden würde, allen voran, aber erstmal an die Ukrainer und sagt, Leute, wir setzen uns an einen Tisch, wir hätten gern den und den dabei, wen wollt ihr dabei haben? Das sind ernst gemeinte Gespräche und wenn er es wirklich ernst meint, gibt es eine Sache, er muss erstmal, und das ist immer die Voraussetzung für ernst gemeinte Gespräche, Waffenstillstand dafür sorgen und ein Waffenstillstand heißt wirklich, dass die Waffenruhe eintritt, das tut er nicht. Im Gegenteil, er hat über den 9. Mai, also Ende des Zweiten Weltkrieges, hat er ja um diese Ruhe gebeten, um sie dann selber wieder zu brechen. Also das ist alles unseriös, aber das kennen wir nicht anders, seit 2014 übrigens. Und nochmal, diese Personalie, die er jetzt auch vorschlägt, zeigt eigentlich, dass er damit mehr Unruhe auslösen will, als wirklich einen Kontakt herstellen will.
Nun wird seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine immer wieder gewarnt, Russland könnte in wenigen Jahren ein oder mehrere Länder der EU angreifen. Je nachdem, wie man fragt, heißt es 2029, 2028. Und ein parteienübergreifendes Bündnis im Europaparlament macht jetzt nochmal neuen Druck in Sachen Europäische Verteidigungsunion. Also wirklich eine europäische militärische Infrastruktur. Unabhängig von der NATO soll die funktionieren können mit Kommandostrukturen, mit einer schnellen Eingreiftruppe. Wie würden denn da jetzt die nächsten oder gegebenenfalls auch die ersten Schritte aussehen? Was muss denn da passieren?
Also das Erste ist, dass wir, und das machen wir bereits im Europäischen Parlament, gemeinsam mit der Kommission, mit dem Kommissar für Verteidigung und Weltraum, gemeinsam in die industrielle Fertigung gehen. Gemeinsame Beschaffung ist schon mal der erste Schritt. Der Grund, warum wir jetzt initiativ geworden sind, im Rat sitzen die 27 Nationen und da geht es nicht vor und zurück. Wir erleben leider immer noch hart nationale Interessen. Auch Deutschland ist ganz groß dabei. Und wenn der Rat, also die Regierungschefs, sich nicht bewegen, dann müssen wir uns bewegen. Wir müssen einfach selbstständiger werden. Auf Herrn Trump und auf die Administration können wir uns bedauerlicherweise nicht mehr verlassen.
Aber ein Donald Trump bleibt ja nicht für immer US-amerikanischer Präsident und ein Großteil der EU-Länder ist eben auch Mitglied der NATO. Also es würde dann ja zwangsläufig zu Doppelstrukturen kommen, oder nicht?
Nein, das eben nicht, sondern wir arbeiten oder bemühen uns ja auch eng mit der NATO zu kooperieren. Sie haben recht, Donald Trump, auch wenn er das wahrscheinlich persönlich bedauert, wird die nächsten 10 Jahre nicht mehr der Präsident sein. Wir müssen aber davon ausgehen, dass auch Nachfolger dieses transatlantische, wir sind für Europa da, Europa für uns, anders sehen. Und der Wahrheit geschuldet ist natürlich, dass nicht nur Donald Trump, sondern auch seine Vorgänger Barack Obama, Bill Clinton immer gesagt hat, Europa, ihr müsst selbstständiger werden, ihr seid verantwortlich für euren Kontinent und die Amerikaner eben stark in den Indopazifik schauen, wo die größte Herausforderung sitzt, und das sind die Chinesen.
Letzte Frage noch, wenn es jetzt zu dieser Verteidigungsunion käme, also wenn es da jetzt wirklich voranginge, ich weiß, dass sowas immer schwer zu beantworten ist, aber ab wann wäre die denn sozusagen handlungsfähig?
Naja, wir haben ja bereits bilaterale Zusammenarbeit. Ich nehme mal ganz konkret das Beispiel Deutschland und die Niederlanden. Diese beiden Armeen arbeiten so eng zusammen, dass man sie nur noch an der Sprache oder Uniform unterscheidet in einigen Bereichen. Wir haben eine deutsch-französische Brigade. Wir arbeiten in der Marine eng mit den Norwegern zusammen. Das heißt, es gibt ja Strukturen. Und das Angebot könnte sein, mehrere Geschwindigkeiten. Wir nehmen einige Länder. Deutschland könnte da ins Lead gehen auf seiner Größe. Arbeiten enger zusammen, fangen zum Beispiel an mit 2 Brigaden, also 10.000 europäische Soldaten, die sich zusammenfinden. Und alle anderen Staaten können sich dann freiwillig andocken. Ich bin sehr optimistisch, dass unter dem schweren Druck, den wir stehen, es Zeit wird. Aber wie gesagt, manche Regierungschefs haben den Donner immer noch nicht gehört. Und deswegen haben wir gesagt im Parlament, wir ergreifen jetzt die Initiative. Und dieses, wir kennen das ja, das geht nicht, alles schwierig. Das lassen wir nicht mehr zu, sondern wer nicht anfängt, wird auch nicht ans Ziel kommen.